Es geht um Menschen, die ich genauso wenig kenne wie du. Es sind die Menschen, denen du beim Bäcker, auf der Straße und im Treppenhaus begegnest. Und von denen du nicht weißt, wohin sie gehen, wie sie leben, wohin sie wollen. Diese Menschen treffe ich für genau ein Gespräch, um das herauszufinden. Herzlich willkommen zu einer neuen und vor allen Dingen ganz, ganz besonderen Folge von Wer wir sind. Es ist die Jubiläumsfolge. Die Wer wir sind feiert dreijähriges Jubiläum. Ich freue mich sehr. Ich bin ganz, ganz glücklich. Und wie ja die Jahre, die zwei Jahre zuvor, gibt es auch diesmal wieder eine ganz besondere Folge. Und letztes Jahr war ich alleine. Dieses Jahr habe ich mir jemanden eingeladen und das ist die Claudia. Die Claudia habe ich kennengelernt über Instagram. Und Claudia erzählt auch die Geschichten anderer Menschen, nur auf eine ganz andere Art und Weise. Claudia, ich freue mich sehr, dass du da bist, dass wir uns heute darüber austauschen, warum wir die Geschichten der anderen erzählen. Und ja, stell dich doch einfach gern mal ganz kurz vor, wer bist du? Vielleicht starten wir auch mit dieser altbekannten ersten Frage, nämlich, wer bist du?
Ja, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute hier sein darf und dass wir uns getroffen haben, sozusagen, über Social Media. Ja. Genau, ich bin Journalistin seit über 20 Jahren und so seit etwa 10 Jahren auch selbstständig als Journalistin. Und ich schreibe am meisten und am liebsten über Menschen und ihre Geschichten. Und das war auch der Grund, weshalb ich dann deinen Post gesehen habe und gleich dachte, ah, okay, das passt. Ja. Bei dir geht's um Geschichten, bei mir geht's um Geschichten. Genau, und ja, ich, soweit. Soll ich noch weiter ausholen?
Ich hab tatsächlich noch eine Frage, nämlich, wie du dazu gekommen bist, Journalistin zu werden, das interessiert mich total. Und gleichzeitig auch, ob es einen bestimmten Moment oder eine Geschichte gab, die dich dazu inspiriert hat, jetzt wo wir bei Geschichten sind.
Also es ist so, dass ich schon als Kind die Zeitschriften meiner Mutter total gerne mitgelesen habe. Ich fand das irgendwie immer schön, die durchzublättern und diese Mischung aus Fotos und Text. Und sie hatte eine Frauenzeitschrift, die sie sehr regelmäßig gelesen hat. Alle 14 Tage kam die. Und es war dann irgendwann auch so im Teenageralter, dass wenn sie die mittwochs gekauft hat, dann habe ich mir die eigentlich immer am liebsten gleich sofort geschnappt, wenn ich aus der Schule kam. Und das war, glaube ich, so der erste Moment, wo ich gedacht habe, ach, ich würde das auch gerne später mal machen. Mhm. Und dann gab es so ein paar Umwege. Es gab auch noch ein paar andere Ideen, so Richtung Abitur, so dass ich dann erstmal, ich habe dann Kulturwissenschaften studiert, angewandte Kulturwissenschaften. Da war zwar auch wieder der Fokus auf Medien, aber es hätte auch noch in ganz andere Richtungen dann gehen können. Und es ist dann nach meinem Studium doch aber wieder in die Richtung Journalismus gegangen. Dann habe ich so klassischerweise eine Ausbildung, ein Volontariat gemacht und danach bei einem Verlag fest angestellt gearbeitet. Und dass ich jetzt so diesen Fokus auf Menschen und Geschichten habe, ja, das hat sich so ein bisschen so entwickelt, dass ich so gemerkt habe, diese reinen Sachtexte, in denen man dann so verschiedene Experten zu einem Thema befragt, die finde ich okay, aber irgendwie hat mir da so immer so ein bisschen was gefehlt. Und für die eine Zeitschrift, für die ich gearbeitet habe, da war es auch sehr beliebt, dass wir dann Menschen zu diesem Thema auch noch befragen. Das nennt man dann eine sogenannte Fallgeschichte. Und das hat bei mir irgendwie, ja, ohne dass ich jetzt sagen kann, es war der Moment an dem Tag, aber so im Großen und Ganzen hat es, glaube ich, da Klick gemacht. Da habe ich gemerkt, das ist schon etwas, wo ich mich für begeistern kann, Menschen zu finden, die jetzt nicht unbedingt berühmt sind und ein Buch geschrieben haben, sondern auch unbekannt sind und die eine Geschichte zu erzählen haben, die dann wiederum, ja, irgendwie zu dem Thema passt, zu dem ich gerade schreibe.
Was macht es für dich spannend, dass es gerade eben nicht die Menschen sind, die berühmt sind oder ein Buch geschrieben haben?
Ich finde es dann für die Leserin und den Leser nahbarer, dass sie, also es kann natürlich auch tröstlich sein, wenn irgendwelche Berühmtheiten über Themen sprechen, die die normalen Menschen in Anführungszeichen auch haben. Ja. Aber trotz alledem würde ich vermuten, dass eine Leserin und ein Leser dann immer sagt, na ja, das ist ja bei der anders. Und ja, so wenn die dann von, ich sag jetzt mal, No Names was liest, dann sind die eher die, die man auch kennen könnte oder die man auch selbst sein könnte.
Ja.
Und das, glaube ich, wirkt mehr auf die Leserin, als wenn es ein Interview mit einer prominenten Persönlichkeit ist oder so.
Ja, ja. Ja, ich sehe das absolut genauso wie du. Ich glaube auch, dass man sich eher mit dieser Person, die du gerade beschrieben hast, die sozusagen nebenan wohnen könnte, dass ich mich eher mit ihr identifizieren kann und dass ich Parallelen finde und dass sie vielleicht näher an meiner Lebensrealität dran ist, als Menschen eben, die berühmt sind, die ein Buch geschrieben haben. Und ich glaube, diese Verbindung macht sehr viel mehr aus und man kann, glaube ich, sehr viel mehr Menschen auch damit erreichen.
Ja, du beschreibst das ja auch in deinem Intro, glaube ich, ganz nett, ne?
Mhm.
Oder ich weiß gar nicht, ob es auf deiner Webseite steht oder ob du es sprichst, aber so Menschen, denen wir begegnen, ohne sie zu kennen, aber sie laufen uns über den Weg, entweder im Treppenhaus oder beim Bäcker.
Mhm.
Und genau, ich glaube, es entsteht eine größere Verbundenheit dadurch, dass man denkt, ach Mensch, guck, die hat das, ich habe da gelesen, die hat das auch erlebt, so wie ich, und dann tröstet das eventuell die Person, die gerade durch eine schwierige Zeit geht, zu sagen, das habe ich gelesen, wie andere damit umgehen.
Ja.
Und ja, genau.
Ich habe auch gedacht, oder mir fällt es jetzt nochmal insbesondere auf, dass ich so das Gefühl habe, wir leben aktuell in einer Gesellschaft, die sehr weit auseinander geht. Also die Meinungen gehen sehr stark auseinander, sie polarisieren. Und ich habe so das Gefühl, dass wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, dann bleibt jeder so auf seinen Standpunkt und wir finden wenig zurück. Und gleichzeitig glaube ich aber, dass wir Menschen alle irgendeine Verbindung miteinander haben. Wie siehst du das aktuell? Und deswegen gibt es für mich zum Beispiel auch diesen Podcast zu zeigen, wir haben eine Verbindung miteinander oder es ist wichtig, uns zuzuhören, auch wenn wir uns nicht immer zustimmen. Wie siehst du das?
Ja, also Ich kenne auf jeden Fall diese Stimmen, dass gesagt wird, dass es immer weiter auseinander geht und polarisierende Meinungen auch schlechter aufeinandertreffen.
Ja.
Manchmal wird ja auch gesagt, dass die Streitkultur da irgendwie fehlt.
Ja.
Das würde ich schon auch aus meiner persönlichen Erfahrung ein bisschen bestätigen, weil ich auch mit Menschen, die jetzt zum Beispiel bei mir hier im Viertel wohnen, aber aus einem ganz anderen sozialen Kontext kommen, nichts zu tun habe, außer dass ich sie beim Bäcker treffe. Und das mag auch daran liegen, dass dann bestimmte Formate vielleicht fehlen, wo man sich kennenlernen könnte. Genau, und die Geschichten, die wir erzählen, können zumindest dazu führen, dass man sagt, ah, die Perspektive hatte ich noch gar nicht.
Mhm.
Die finde ich ganz spannend, weil so aus der Welt komme ich gar nicht.
Ja,
also ich meine, du hast ja auch sehr unterschiedliche Persönlichkeiten bei dir mit sehr verschiedenen Erfahrungen, die dann wiederum aber bei dem einen oder anderen auch zu, naja, das Wort ist manchmal so abgegriffen, aber es ist schon eine gewisse Horizonterweiterung, wenn man als Leserin oder Zuhörerin eine Geschichte mitbekommt und denkt, ja, genau, das oder nicht ja, genau, sondern ah, spannend, so habe ich das noch nie gesehen. So,
ja,
ne?
Ja, absolut.
Also so, ich glaube, das, was ganz schön ist an der Idee, die Geschichten von anderen Menschen zu erzählen, ist, dass man denen, die sonst nicht kennenlernen würden, die Möglichkeit gibt, ihren Blick einzunehmen, in ihre Welt mal für einen kurzen Moment, für einen Text oder jetzt wie bei dir, ne, für eine Stunde oder ein Gespräch zuzuhören.
Ja, ja. Na, und ich glaube auch manchmal ist es die Stellvertretung von, die eine Person erzählt ihre Geschichte, aber damit erzählt sie auch noch die Geschichte vieler anderer. Ja, wenn es so bestimmte Themen sind, ich merke das auch, wenn mir bestimmte Themen begegnen, mit denen ich vielleicht sonst auch wenig Berührungspunkte habe, wie wichtig das ist, dass gerade in der letzten Folge von Geoffrey zum Beispiel fällt mir das auf, dass ich sehr wenig Wissen hatte und dann mit sehr viel mehr nicht nur Einblicken, sondern auch Erfahrungswerten rausgehe. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass Menschen ihre Erfahrungen teilen, damit wir auch, wie du gerade gesagt hast, diese Perspektive einnehmen können und auch im besten Falle verstehen, ich habe vielleicht, ich kann dazu was beitragen, zu Veränderungen oder dass ich aufmerksamer bin. Zum Beispiel muss ich an Lisa denken. Lisa ist eine dicke Frau und hat beschrieben, wie sie tagtäglich Anfeindungen erlebt und wie wenig Menschen sagen, ey, das ist nicht okay. Und da war ich ziemlich erschrocken. Und ich glaube, immer wieder auch selber so ein bisschen darauf hingewiesen zu werden, was sehe ich vielleicht nicht?
Ja, das geht mir auch oft so in den Geschichten, dass ich dann, also auch, ich bin ja letzten Endes in dem Moment, in dem ich mit Menschen spreche, auch erstmal eine, die ihren Horizont dadurch erweitert und merkt, ah, okay, darüber habe ich noch nie so nachgedacht.
Ja.
Und das ist manchmal, ist einem das auch ein bisschen peinlich, finde ich, weil man dann denkt, oh, tut mir leid, dass ich irgendwie jetzt eine Begrifflichkeit benutzt habe, die vielleicht gar nicht passt oder dass ich eben mir nicht darüber im Klaren war, dass man auf die und die Sachen achten sollte.
Mhm.
Genau, das finde ich ganz erweiternd. Was du aber gerade noch gesagt hast, das fand ich auch ganz schön. Ich weiß nicht genau, wie du es formuliert hast, aber es ging so in die Richtung, trotz aller Unterschiedlichkeit der Erfahrungen gibt es so gemeinsame Erfahrungen, also dass eine Geschichte für mehrere steht.
Ja.
Und das habe ich jetzt zum Beispiel auch gerade erlebt in dem Gespräch mit einem Vater, über den ich gerade schreibe, der hat seine einjährige Tochter verloren und hat dann darüber gesprochen, dass er sich nach einer sehr langen Zeit, in der er dieser Trauer keinen Platz gegeben hat, zu so einem Männer-Mentoring entschieden hat.
Mhm.
Und in dieser Gruppe war er der Einzige mit einer Verlusterfahrung. Die anderen Männer hatten ganz andere Themen, vermeintlich. Als er dann von seiner Trauer erzählt hat, haben alle in irgendeiner Form darauf reagieren können. Der eine hat irgendwie erzählt, wie traurig es war, als er seinen Opa verloren hat. Der andere hat einfach einen guten Freund verloren, der gar nicht gestorben ist, aber der aus dem Leben gegangen ist. Also so in diesem Überbegriff Trauer konnten dann doch alle ihre unterschiedlichen Geschichten einbringen.
Mhm.
Und wir waren ja gerade bei dem Thema Verbundenheit. Also das kann dann zu einer Verbundenheit führen, obwohl die Erfahrungen sehr unterschiedlich sind. Aber man merkt dann, da ist doch eine gemeinsame, ich sage jetzt mal, Grunderfahrung da, ein gemeinsames Grundgefühl. Ne?
Ja, total, total. Und ich glaube, das, was du so beschreibst, das kann ja total Türen öffnen, wenn jemand etwas ausspricht. Ich habe ganz oft so, ich weiß nicht, ob dir das auch begegnet, ich merke so, dass die Menschen entweder sich nicht trauen, über bestimmte Themen zu sprechen, dass da so eine Scham dahinter ist, und gleichzeitig aber öfter auch so kommt, meine Geschichte ist nicht wichtig genug, um erzählt zu werden.
Ja, das erinnere ich, als du auch danach, also diesen Aufruf gestartet hast, dass du Menschen suchst, da hast du das ja auch reingeschrieben, ne? Dass Menschen so denken, da gibt's gar nichts zu erzählen. Die Erfahrung habe ich jetzt so in dem Kontakt zu den Leuten, die sich bei mir melden, nicht gemacht. Das liegt aber natürlich auch daran, dass sich bei mir schon gleich die melden, die ja auch was erzählen wollen.
Mhm.
Aber ich kann das schon verstehen, dass, dass es wahrscheinlich, ich sage jetzt mal, da draußen viele gibt, die sagen, ach nee, also warum soll ich jetzt über meine Erfahrung sprechen? Da gibt's doch ganz andere. Oder eben auch wieder, da gibt's doch viel berühmtere, die darüber reden können. Ne?
Ja.
Ja, und ich glaube, dass es sehr heilsam auch ist für die Menschen in einem Gespräch, in dem ihre Geschichte im Mittelpunkt steht, diese Geschichte auch noch mal so neu zu verstehen. Also sich damit wirklich in Ruhe auseinanderzusetzen und auch ein neues Verständnis für die eigene Geschichte zu bekommen, ohne dass das vorher vielleicht erwartet wurde. Also dass das auch eher so eine Art von Nebeneffekt ist, der dann eintritt. Das habe ich auf jeden Fall häufiger schon festgestellt. Und ich denke mal, dass ich muss da gerade dran denken, an das eine Feedback, was du von einer Person, die du mal im Gespräch hattest, das hast du irgendwo, glaube ich, veröffentlicht. Und der hat das ja auch so schön rausgebracht, dass in diesen anderthalb Stunden zutage kam, was irgendwie in 30 Jahren nicht irgendwie angesprochen wurde oder so irgendwie, ne? In die Richtung ging das.
Ja, ja. Melden sich bei dir nochmal die Menschen, wenn ihr Artikel erschienen ist, kriegst du da nochmal eine Rückmeldung, wie es ihnen damit ging?
Ja, teilweise, nicht immer. Das erste Gefühl ist meistens Aufregung, große Freude, aber auch große Nervosität. So in dem Moment, in dem ein Artikel dann wirklich gedruckt vor einem liegt, so dann, oh, das können jetzt auch ganz viele andere lesen. Oder in dem Moment, in dem er online erscheint und ich den Link verschicke, dann ist die Reaktion schon so, wow, jetzt bin ich ja aufgeregt und freue mich. Und dann habe ich auch durchaus mit vielen Menschen, über die ich mal geschrieben habe, danach noch Kontakt und bekomme dann auch Informationen, dass sie zum Beispiel erzählen, es haben sich Menschen bei ihnen gemeldet, weil wenn sie namentlich erwähnt werden, dann hilft Google ja oft weiter, wenn sie jetzt auch noch eine Website haben, dass man sie findet. Ich bekomme auch manchmal, aber nicht so oft, Leserbriefe, die mir die Redaktion schickt. Also sprich, jemand hat es gelesen und will der betroffenen Person, die nicht namentlich genannt ist oder nicht auffindbar ist, will sich mit der in Kontakt bringen. Und in dem Fall schreiben die dann der Redaktion und die Redaktion leitet es mir weiter und ich frage dann die Person, mit der ich gesprochen habe, ob die bereit wäre, dieser anderen Person mit der in Kontakt zu treten. So,
Aber wie
das
schön,
ist
dass
aber nicht so
Menschen
oft.
sich, ja, aber trotzdem, dass es das gibt, ist trotzdem schön.
Ja, und es ist auch dann genau das, was wir vorhin beschrieben haben. Da ist jemand, der sagt, oh Mensch, die hat so eine Erfahrung gemacht, wie ich sie gemacht habe. Und das tröstet mich, weil ich struggle da gerade total mit und ich möchte mich mit der mal austauschen. Das ist schon auch, finde ich, ja, wie du schon sagst, das ist schön, wenn man dann merkt, dass man Menschen auch in Verbindung bringen kann. Genau. Hast du denn, wenn du mit Menschen diese Gespräche führst und der Podcast veröffentlicht ist, hast du denn dann auch so Feedbacks, dass du sagst, oh, ich habe, weiß ich nicht, ich habe da jetzt so und so?
Also auch nicht immer. Also ich sage dann immer, es wäre natürlich schön, wenn du mir eine Rückmeldung gibst, wie es dir damit ging. Das macht auch die Überzahl, weil es natürlich für viele auch das erste Mal ist, in einem Podcast überhaupt zu sein. Und es ist ähnlich, wie du das gerade beschrieben hast. So eine Vorfreude, gleichzeitig aber auch, ich bin total aufgeregt und bin nervös. Ich glaube, beim Podcast kommt noch dazu, dass die Menschen das nicht gewohnt sind, ihre eigene Stimme zu hören. Und das ist total ungewohnt. Ich erinnere mich noch an meine ersten Folgen. Ich konnte mich selber einfach nicht hören. Das war mir so unangenehm. Jetzt nach 3 Jahren ist man da drin einfach geübt. Aber ich glaube, das spielt manchmal auch noch eine Rolle. Ich kann mir selber nicht zuhören. Dass das manchmal so zurückkommt und gleichzeitig dann aber. Ja, das haben irgendwie andere Menschen gehört, die waren ganz berührt oder manche, die kennen mich schon ganz lange und trotzdem kam irgendwie noch was Neues. Also manche schicken mir Sprachnachrichten. Ich erinnere mich da jetzt auch wieder so an Lisa und an, jetzt komme ich auf den Namen leider nicht. Er hat mir auch, ich weiß, damals noch auf meiner Reise letztes Jahr eine ganz lange und eine ganz herzliche Sprachnachricht geschickt, weil er so überglücklich war mit seiner Folge. Und das ist dann, da freue ich mich natürlich auch total, wenn solche Rückmeldungen kommen. Aber es gibt auch die Stimmen, die sagen, ich kann es mir nicht anhören. Ich bin nicht bereit oder ich habe. Vielleicht, weil man das Gefühl hat, dass man das nicht gut ausgedrückt hat oder genau. Und ich glaube, manchmal brauchen die Menschen noch so ein bisschen Zeit, um sich ihre eigene
Ja,
Folge anzuhören.
das kann ich verstehen. Also zum einen den Aspekt mit der Stimme. Das geht mir auch immer so. Das wird mir wahrscheinlich bei dieser Folge auch so gehen, wenn ich die dann höre, weil ich mich noch nicht so oft gehört habe. Es ist aber, wenn ich Sprachnachrichten, die ich an Freunde abschicke, wenn ich die dann noch mal aus Versehen oder bewusst anhöre, dann denke ich immer, oh Gott, oh Gott. Ja, und das andere, was du gerade erwähnt hast, dass Menschen dann auch vielleicht das Gefühl haben, sie haben das nicht so ganz ausgedrückt, den Fall oder ganz nicht so ausgedrückt, wie sie es gerne ausgedrückt hätten, den Fall habe ich nicht so sehr, weil ich ja nur schriftlich arbeite und ich spreche mit Menschen. Oft ist es so, dass bei mir auch noch eine gewisse Vorarbeit stattfindet. Das heißt, wenn ich zu einem Thema nach Menschen suche, dann schicke ich meistens in meinen Mailverteiler einen Fragebogen und bekomme darauf erste Antworten. Dann bitte ich die Menschen oft vor dem Telefoninterview, auch weitere Fragen von mir nochmal zu beantworten. Da haben die also schon alle Zeit gehabt, sich in Ruhe, in dem Moment, den sie selbst gut dafür finden, sich damit zu beschäftigen. Dann kommt das Gespräch und das, was sie da sagen, kommt nie eins zu eins in den Text. Das ist ja kein Radiointerview. Das heißt, ich formuliere das dann teilweise auch um, weil es gekürzt werden muss, weil ich es zusammenfasse, weil ich einen ganz anderen Textaufbau wähle. Und den bekommen die Menschen geschickt und das hat den Vorteil im Vergleich zu einer Live-Podcast-Aufnahme, dass dann an diesem Text und an Ausdrücken, die vielleicht nicht richtig rübergekommen sind, nochmal gefeilt werden kann. Und dann bekommt der Text ein grünes Licht und die Menschen haben, wenn er dann veröffentlicht ist, ihn schon mal gesehen oder gelesen und konnten schon mal sagen, das ist für mich okay. Aber was ich auch habe, ist, wenn ich den das erste Mal schicke, dann gibt es, also es gibt bei mir die Form Protokoll, das ist also dann praktisch ein durchgehend erzählter oder ein in der Ich-Form durchgehend erzählter Text, wie ein sehr, sehr langes Zitat. Und da benutze ich, weil ich mich von meinem eigenen Schreibstil auch nicht ganz frei machen kann, natürlich auch, obwohl ich das erzähle, was die Person mir erzählt, in irgendeiner Form ein bisschen meinen Schreibstil. Und da bekomme ich dann schon beim ersten Lesen oft die manchmal die Rückmeldung, oh, das war jetzt ungewohnt. Also so diesen Text jetzt so einmal irgendwie zu sehen, so von vorne bis hinten, ne, dann, es ist ja auch in Anführungszeichen unnatürlich, dieses Protokoll, so wie ich das nenne oder wie das genannt wird, ist dann ein so langes Zitat, so, das ist ja wie ein Monolog. Und so hat derjenige mit mir ja auch nicht gesprochen. Ich habe ja Gegenfragen gestellt. Und dadurch wirkt es dann, glaube ich, im ersten Moment etwas ungewöhnlich.
Ich glaube, es ist ja prinzipiell erstmal ungewöhnlich, die eigenen Worte gesprochen zu hören oder zu lesen. Also wenn das nochmal durch eine andere Person gefiltert ist, ne, bei dir durch das Schreiben, bei mir ist es natürlich auch, weil ich bestimmte Fragen stelle, über die man vielleicht noch nicht nachgedacht hat. Ich glaube, das ist halt einfach insgesamt so ein ungewohnter Zustand.
Ja.
Obwohl ich muss gerade daran denken, obwohl wir sowas tagtäglich zum Beispiel auf Social Media lesen.
Ja, wobei, also ich habe mir so ein paar Folgen von dir reingehört, seit ich dich da jetzt kenne. Und das sind natürlich schon Fragen, die auch gut in die Tiefe gehen. Ne? Also ich denke immer, es ist schon so ein bisschen wie so ein therapeutisches Gespräch. Und dass man da auch nicht gleich Antworten drauf hat oder Antworten gibt. Und im Nachhinein arbeitet das erst in einem weiter und man denkt, ach, jetzt so 3 Tage später hätte ich die Frage eigentlich anders beantwortet. Das, das würde ich nachvollziehen können oder kann ich nachvollziehen. Und das erlebe ich auch manchmal, dass ich nach einem Gespräch noch Mails bekomme und jemand sagt, ich habe da jetzt heute Abend noch mal mit meiner Freundin drüber gesprochen und ich möchte noch mal ergänzen, dass ich eigentlich das auch noch so und so sehe. Oder das hat in mir gearbeitet, ich habe noch mal drüber nachgedacht und irgendwie ist mir ein Aspekt noch wichtig, den wir gar nicht angesprochen haben. Genau, und dann ist natürlich bei dir die Aufnahme beendet und in meinem Fall ist der Text eventuell noch nicht gedruckt und kann noch mit rein.
Ja, das stimmt. Und ich habe gerade überlegt, woran liegt das? Liegt das so ein bisschen an dem Wunsch, die, sagen wir mal, perfekte Antwort zu geben? Obwohl das ja sowieso nie etwas Statisches ist. Also unsere Antworten verändern sich ja so oder so im Laufe der Zeit. Also die Antwort, die ich heute gebe oder das, was ich heute sage, darf sich ja auch verändern. Aber ich glaube, da ist manchmal so dieser Wunsch von, ich habe die ganze Zeit dieses Wort Perfektionismus im Kopf gehabt. Glaubst du, das spielt da auch so ein bisschen eine Rolle?
Also ich könnte mir vorstellen, dass es bei den Gesprächen, die du führst, nicht so eine große Rolle spielt, weil die Menschen nicht mit ihrem echten oder doch mit ihrem echten Vornamen, aber nicht weiter erkenntlich oder mit gefälschten
Vornamen. Also das ist ganz unterschiedlich. Genau, es wird, die Person darf das selber entscheiden, aber sie hat immer die Möglichkeit, ihren Namen zu pseudonymisieren, aber das wird natürlich nicht, dann in der Folge sage ich natürlich nicht, der Name ist pseudonymisiert, sondern es ist eigentlich nie wirklich ganz klar, wer hat jetzt pseudonymisiert oder wer nicht.
Genau. Ja, genau. Und die Menschen bleiben aber letzten Endes auch, selbst wenn sie mit einem echten Vornamen bei dir ins Gespräch gehen, sehr anonym. Man sieht kein Foto, man kennt keinen Wohnort. Und da würde ich denken, dass da eine größere Gelassenheit noch ist, ach, das ist jetzt gesagt und ne, ob das jetzt von mir kommt, weiß sowieso niemand, außer die Menschen, denen ich den Link weiterleite und sage, hör mal rein, das ist meine Folge. Das ist bei Artikeln bei mir, wenn die Menschen auch mit Foto und echtem Namen auftreten, natürlich nochmal was anderes. Die wissen dann auch, hey, ich stehe damit im Internet im Zweifelsfall bis zur Unendlichkeit, in einem gedruckten Exemplar, so lange, bis es im Altpapier landet. Das hat dann auch ne, eine unterschiedliche Wirkung. Und ich glaube, ich würde ich wäre auch immer gelassener, wenn meine Geschichte ohne meinen Namen, ohne meinen ganzen Namen auftaucht. Wenn ich so daran denke, was Menschen mir so erzählen und die Überlegung, was gebe ich von mir preis und was nicht, ist natürlich größer, wenn klar ist, dass auch der gesamte Name fällt. Aber ich bin auch immer wieder erstaunt, wie offen Menschen mit vollem Namen und Foto sprechen. Also die haben auch das Bedürfnis, dass ihre Geschichte allen, die das lesen, auch, also ja, dass diese Geschichte erzählt wird und dass alle, die das lesen, die dürfen sie auch erkennen. Und Stichwort Perfektionismus, dann ist es verständlich, dass jemand sagt, oh, das soll schon auch so rüberkommen, wie ich es gedacht habe. Und das andere, was mir noch einfällt, ist einfach so, ja, genau, du hast ja gesagt, es ist nicht statisch. Das arbeitet halt in einem. Ne? Man bekommt dann so eine Frage zu einem Teil seiner Geschichte gestellt und hat in dem Moment eine Antwort. Und es arbeitet aber weiter, eben weil man darüber spricht, weil man darüber nachdenkt. Und dann bekommt man auch durchaus nochmal neue Antworten. Und das ist einer der Gründe, warum ich irgendwann angefangen habe, Menschen vor meinem Gespräch auch schon Fragen zu schicken, weil ich dann das Gefühl habe, sie können sich schon mal ein bisschen damit beschäftigen. Es kann schon mal in ihnen arbeiten. Und ein, zwei Wochen später oder so sind wir dann verabredet und dann hat da schon ein bisschen was gearbeitet. Sie konnten sich eventuell auch ein bisschen sortieren.
Ja.
Und da bekomme ich auch oft das Feedback, was ich auch sehr schön finde, dass das zu einer totalen Klarheit geführt hat, sich mit diesen Fragen mal in Ruhe beschäftigen zu müssen, in Anführungszeichen. Also theoretisch könnte sich ja jeder, der mit dir im Gespräch ist oder mit mir, diese Fragen auch morgens stellen und mittags und abends, aber man nimmt sich ja die Zeit nicht dafür, ne? Und wenn man dann zu so einem Podcast oder zu so einem Interview für eine Zeitschrift eingeladen ist, dann nimmt man sich diese Zeit, dann muss man sie sich nehmen und damit ist so eine Selbstreflexion auf einmal ein bisschen verpflichtend. Das finde ich ganz schön daran.
Das ist total schön. Ja, ich finde es auch total schön, dass es so einen besonderen Rahmen auch bekommt. Und du hast es gerade schon angesprochen, die Menschen erzählen dir ganz viel, viele Geschichten und ganz unterschiedliche Themen und mich würde total interessieren, gibt es eine oder mehrere Geschichten oder Interviews, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind und warum?
Also grundsätzlich sind das die Schicksalsschläge, die mich auch mitnehmen. Ja, wie jetzt zum Beispiel der Mann, dessen Tochter im Alter von ein Jahr gestorben ist und der dann irgendwie diese Situation beschreibt, wie dann dieses tote Kind in seinem Arm lag, die vergesse ich nicht so schnell. Und was mich aber auch immer wieder begleitet, und das ist auch durchaus ein Schwerpunkt in meiner Arbeit, ist so Menschen, die eine Herausforderung bewältigt haben. Also die zum Beispiel eine schwere Krankheit haben, mit dieser Diagnose lange kämpfen mussten, mit den damit verbundenen Einschränkungen, dass ihr Leben sich auf einmal komplett ändert.
Ja.
Und die dann aber einen Weg finden und darüber eben auch mit mir sprechen, wie sie damit leben können. Und da ist mir jetzt so, in letzter Zeit waren das vor allem zwei Frauen, die unter ME-CFS heißt das. Das ist eine Krankheit, die jetzt vor allem in Bezug mit Long-Covid wieder so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Also es geht um eine chronische Erschöpfung und eine chronische Entzündung vom Gehirn und Rückenmark. Und das führt zu sehr starken Einschränkungen. Und die Geschichten, die mir diese Frauen erzählt haben, das war vor 2 Jahren schon mal eine und das war jetzt gerade wieder eine, die bleiben auch hängen. Also wenn die dann erzählen, dass die nach dem Aufstehen und Zähneputzen eigentlich schon wieder ein Fünftel ihrer Energie des Tages verbraucht haben und wissen, dass sie jetzt noch 4-mal so viel Energie für den Rest des Tages haben und dazwischen Pausen machen müssen. Mhm. Und natürlich das gesamte normale Leben, was sie vorher hatten, nicht mehr leben können. Dann finde ich das immer sehr berührend. Das bleibt in meinem Kopf und es führt auch bei mir, und so hoffe ich, dass das auch auf Leserinnen und Leser wirkt, zu einer Dankbarkeit für diese selbstverständliche Gesundheit, die ich habe. Mhm. Ja. Also das spüre ich immer wieder, dass ich merke, wenn ich Menschen interviewe, die krasse Krisen, sei es körperlich oder seelisch, überwinden, dass ich dann meine eigenen Problemchen auch relativieren kann. Mhm. Und gleichzeitig denke ich, okay, wenn es mich trifft, wird es mich auch so erstmal treffen und auch runterziehen, wütend machen, in die Verzweiflung bringen. Aber ich habe dann oft genug von Menschen gelesen und über sie geschrieben, die es geschafft haben. Und das kann sein, dass es mich dann in dem Moment, in dem mich irgendetwas trifft, was ich mir nicht wünsche, dass es mich dann auch zuversichtlich stimmt, weil ich im Hinterkopf ganz viele Geschichten von Menschen habe, die es geschafft haben, solche Herausforderungen zu meistern.
Hm. Ja, ja. Wie gehst du mit den Geschichten um, die dich besonders berühren, die besonders im Kopf bleiben?
Es ist meistens so, wenn ich jetzt eine sehr traurige Geschichte erzähle, dann ist die größte Ergriffenheit eigentlich in dem Moment, in dem ich das erstmals lese. Also wenn ich den Fragebogen beantwortet zurückbekomme und jemand beschreibt dort, was ihm passiert ist, dann kann es schon sein, dass mir die Tränen kommen und ich da auch in einer Betroffenheit kurz bin, die aber meistens verfliegt. Also ich schaffe es meistens dann, wenn das dann weitergeht und ich dann weitere Fragen stelle oder ich dann auch mit den Menschen das Telefongespräch führe, dass es mich dann nicht mehr runterzieht, außer vielleicht, dass man mal kurz einen Moment so ne, auch berührt ist oder den Tränen nahe ist. Aber man muss dazu sagen, die sich bei mir melden, sind in der Regel in ihrem Verarbeitungsprozess schon so weit, dass sie trotz der schlimmen Erfahrung einen Weg gefunden haben. Mhm. Also der Mann, den ich da erwähnt habe, der hat das Kind nicht vor 3 Monaten verloren. Da hätte der mit mir nicht gesprochen. So, ne? Der, das ist jetzt 10 Jahre her. Der hat in der Zwischenzeit ein Buch darüber geschrieben mit seiner Frau. Der begleitet andere Menschen, die Kinder oder andere verlieren. Der hat natürlich einen Abstand gewonnen, auch wenn die Geschichte nach wie vor traurig ist, aber er kann auch all das Gute, was trotzdem weiterhin in seinem Leben ist, sehen. Und das führt dann in den Gesprächen meistens zu einer relativ guten Grundstimmung.
Ja,
und ich denke mal, das ist so aus bei den Gesprächen, die du führst, schon auch noch mal eine andere Nummer. Die stecken noch tiefer drin in ihrer Schwierigkeit.
Und gleichzeitig, ich weiß ja vor jedem Gespräch überhaupt gar nichts über die Menschen. Also es gibt ja keinen Fragebogen, es gibt nur ein Vorgespräch, wo was eigentlich den Menschen dafür dient, zu gucken, passt es für sie mit mir? Also die Chemie muss einfach passen, sonst kommt so ein Gespräch ja gar nicht zustande. Und wo ich nochmal so ein bisschen darüber erzähle, warum mache ich den Podcast, was ist meine Intention? Aber ich hole dort keine Informationen ein. Also das ist, ich will so unvoreingenommen wie möglich in die Gespräche gehen und weder mein Gegenüber noch ich, wir wissen, was eigentlich in diesen Gesprächen passiert. Deswegen ist es nochmal, wenn ja Themen auftauchen, nochmal, sagen wir mal, überraschender. Und dann äußere ich natürlich auch ganz klar, wie du es gesagt hast, meine Ergriffenheit, meine Betroffenheit. Ich hatte auch schon Tränen in den Augen und hatte aber das Gefühl, dass es eine Art Wertschätzung für das Gegenüber war oder dass es auch der Mensch so dieses Gefühl vermittelt hat, ich sehe dich und ich sehe dich in deinem Thema und mich berührt das ganz doll.
Hm. Ja. Das finde ich spannend, dass du selbst auch nicht in Anführungszeichen heimlich mehr weißt als deine Zuhörerin. Ich hätte jetzt immer gedacht, dass du auch eine gewisse Grundinfo hast, mhm, über die sich dann bei dir für so ein Gespräch entscheiden. Mhm. Okay.
Also das heißt, uns, das ist das Einzige, was vielleicht den Unterschied macht. Also ich sehe beispielsweise, wenn ein Mensch im Rollstuhl sitzt. Und das ist der große Unterschied. Aber ich würde niemals dieses Gespräch in diese Richtung lenken. Weil genau das, also ich versuche so unvoreingenommen in die Gespräche zu gehen, wie ich es natürlich auch ein Stück weit von meinen HörerInnen erwarte und versuche mir selber ein Bild zu machen. Und das würde mit Informationen, wenn ich noch mehr Informationen habe, dann würde ich das wahrscheinlich unbewusst steuern wollen, dass eben genau dieses Thema zur Sprache kommt. Aber das heißt ja nicht, dass das für das Gegenüber ein wichtiges Thema ist. Und das,
ja, das finde ich total spannend. Es geht ja nicht um mich,
sondern es geht ja um mein Gegenüber.
Ja.
Und vielleicht hat die Person das total satt, über das, was die Menschen in dieser Person sehen, zum Beispiel einen Menschen im Rollstuhl, darüber jetzt zu sprechen, sondern vielleicht will die Person über was ganz anderes reden.
Aber wenn die sich bei dir melden, kommen die nicht mit der Frage oder mit der Info, hier, liebe Sarah, ich kenne deinen Podcast, ich würde auch gerne mal mitmachen und ich habe die und die Erfahrung gemacht. So, also erzählen die nicht von sich aus ein bisschen?
Also manchmal kommt das und ich versuche das dann auch relativ schnell abzukürzen und auch zu sagen, ich will das vorher gar nicht wissen, erklärt es eben so, wie ich es jetzt gerade auch erklärt habe. Und ich versuche natürlich auch, die Menschen so ein bisschen dahingehend, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, zu beeinflussen, nicht immer nur die eine Geschichte oder die bestimmten Geschichten von sich zu erzählen, sondern vielleicht auch nochmal eine andere Geschichte von sich zu sehen, kennenzulernen, eine andere Seite an sich kennenzulernen und da auch vielleicht nochmal in eine andere Richtung zu gehen.
Ja. Ja, ich finde es sehr spannend, als ich das erste Mal als ich den ersten Podcast gehört, also nicht deinen ersten, sondern als ich das erste Mal einen Podcast von dir gehört habe, da war ich sehr unvorbereitet. Also ich weiß gar nicht, ob es auch auf der Webseite zu deinem Podcast so steht, wahrscheinlich nicht. Und ich habe gemerkt, dass ich mit meiner journalistischen Herangehensweise ganz nervös wurde und immer denke, worum geht es denn jetzt hier eigentlich? Also ich habe richtig so, ich sage jetzt mal, auf die Diagnose gewartet oder auf, da war diese journalistische Herangehensweise, die hat mich schon auch sehr geprägt in dem Moment, weil ich natürlich die Fragen ganz anders stelle als du als Therapeutin, ne?
Ja.
Und dann habe ich die zweite Folge gehört, weil bei der ersten dachte ich noch, krass, die lässt denen ja Zeit irgendwie, bis die so auf den Punkt kommen, in Anführungszeichen. Und dann habe ich die zweite gehört und dachte so, da steckt wahrscheinlich kein Zufall dahinter. Das ist so gewollt, dass die nicht sagen, hallo, ich bin Claudia und Mitte 40 und ich komme aus Hamburg und mache das und das und habe die und die Krankheit, sondern dass die erstmal so von sich als Mensch mit ihren Eigenschaften erzählen.
Ja.
Und das fand ich ganz schön, weil das bei mir dazu geführt hat, dass ich mich auch ein bisschen in Geduld üben musste. Weil ich, also auch bei der letzten Folge jetzt, in die ich reingehört habe, da habe ich gemerkt, dass es so ein bisschen in mir gekribbelt hat, was genau ist sein Thema, was ist sein Thema, was ist sein Thema. Und es fiel dann irgendwann, keine Ahnung, nach einer halben Stunde. Ja. Dann war ein Teil meiner Neugier befriedigt. Aber was ich schön finde, ist, dass du sagst, die Gefahr ist halt, dass man Schubladen dann öffnet, ne? Und dass man die anderen Perspektiven, die in diesem, oder die ganzen anderen Erfahrungen, die in diesem Mensch stecken, dann unter dieser Überschrift sieht, so, ja, der ist halt Autist oder der hat irgendwie eine Krebserkrankung oder die ist obdachlos oder so.
Mhm.
Genau, also das ist eine, finde ich, sehr spannende Herangehensweise, die ich so von meiner Arbeit natürlich nicht kenne, weil da geht's darum, die Geschichte auch so zu erzählen.
Mhm.
Aber finde ich sehr berühren. Und was mich interessieren würde, ist, auch du schaffst das ja wirklich dann, denen diesen Zeitraum zu geben, bis sie dann vielleicht mal irgendein Stichwort fallen lassen, was eine Schublade öffnet, ja, was so eine Kategorie an Erfahrungen irgendwie eröffnet. Wie schaffst du das, da so geduldig zu bleiben? Das finde ich sehr, sehr bemerkenswert.
Ich glaube, das, was du gerade sagst, dieses sich Zeit zu geben, sich zu öffnen, so dieses eine, also wir alle brauchen diese Zeit und ich finde das schon eine große Wertschätzung mir gegenüber, dass sie überhaupt mir dieses Vertrauen schenken. Also das ist ja immer dieser Vertrauensvorschuss, den sie mir geben. Und damit, das ist wie so was, was man so ganz vorsichtig in der Hand halten muss, weil das sonst kaputt geht, so dieses Vertrauen. Und gleichzeitig hilft es natürlich auch, diese Labels nicht zu haben. Also natürlich bin ich auch neugierig, aber ich versuche in jedem Gespräch mich immer wieder davon frei zu machen, es braucht diese Schubladen nicht. Es braucht diese Schubladen nicht. Das ist unser Denken und ich möchte das aber gar nicht mehr haben, dieses Schubladendenken, weil das eine viel größere Offenheit macht und gleichzeitig ist es auch schön, weil man immer wieder auch was Neues entdecken kann, auch bei Menschen, die man vielleicht schon länger kennt, wenn ich jetzt mal in so einem Privaten gucke, aber auch dieses neugierig zu sein auf das, was da noch ist. Und ich glaube, diese Geduld kommt einfach daher, dass es für mich, der Podcast steht dafür, dass ich Menschen den Raum gebe und die Bühne. Und ich bin sozusagen nur diejenige, die mit in diesem Raum sitzt, aber der Raum gehört nicht mir. Und da glaube ich, mich zurückzunehmen und zu sagen, ich bin jetzt nicht dran. Mein Gegenüber ist dran. So. Und das ist mir ja so diese Herzensangelegenheiten, Menschen eine Stimme zu geben oder eine Bühne zu geben. Und da geht's nicht um mich, sondern um mein Gegenüber.
Mhm. Und war das von Anfang an auch so? Also das ist ja nun die Folge zum dreijährigen Jubiläum. Oder hat das sich im Laufe der Zeit auch noch geändert?
Also ich glaube, anfangs war es so, dass ich mich sehr stark auf Fragen vorbereitet habe. Also ich habe sehr, sehr viele Fragen gesammelt. Die habe ich auch immer noch, weil ich so dachte, ich brauche Fragen. Ich muss Fragen mitnehmen, das muss eine Struktur haben, so wie man das kennt. Auch wenn einem gesagt wird, du willst einen Podcast machen, der braucht ein Konzept, der braucht eine Struktur, du musst dich mit Fragen vorbereiten. All das habe ich gemacht, bis ich irgendwann gemerkt habe, das bin nicht ich und das ist auch nicht der Podcast und das ist auch nicht mein Format und so möchte ich meine Gespräche nicht gestalten. Ich glaube, am Anfang, wenn man so reinhört, kann ich Pausen schwerer aushalten. Werde ich, glaube ich, eher ungeduldiger oder stelle schneller eine Frage wieder, anstatt das arbeiten zu lassen. Ich habe jetzt eine größere Gelassenheit und auch so ein Vertrauen, die Frage muss jetzt erstmal arbeiten. Also die muss erstmal arbeiten, die muss erstmal wirken. Ich muss jetzt erstmal Zeit geben. Da bin ich jetzt, glaube ich, einfach sehr viel gelassener, dass jede Frage irgendetwas macht. Und ich weiß natürlich nie, was mein Gegenüber mit dieser Frage macht, aber irgendwas wird passieren. Und genau, anfangs war das eher so, ich brauche eine Struktur, ich brauche Fragen. Und dann irgendwann, nee, ich brauche das nicht. Ich darf mich auf meine Neugier verlassen oder eben darauf vielleicht einfach mal zu sagen, ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll, weil ich so berührt bin.
Ja. Und was mich auch noch interessieren würde, wie du deine Gesprächspartner und Partnerinnen eigentlich findest. Also jetzt haben wir ja uns kennengelernt durch deinen Aufruf, das ist ja eine andere Geschichte, aber wie hast du die denn vorher gefunden?
Also ich habe sie viel zu wenig, das hatte ich mir eigentlich vorgenommen, viel zu wenig tatsächlich auf der Straße angesprochen. Und das lag aber auch daran, dass ich den Podcast nicht als einen lokalen Podcast nur in Leipzig machen wollte, sondern eben deutschlandweit. Und also ich habe vereinzelt Menschen auf der Straße angesprochen, aber ich bin einfach mega aufgeregt. Also ich habe so weiche Knie, mir zittert die Stimme. Ich weiß auch nicht, warum. Für mich ist es so ein Gefühl von, ich muss jetzt was verkaufen, obwohl das ja mein Herzblut ist, aber ich bin in sowas nicht so gut und habe tatsächlich sehr viel Social Media genutzt. Also ich habe einfach, wenn ich über einen Account gestolpert bin, habe ich versucht, eher aus diesem Impuls heraus, so ein Bauchgefühl, irgendwas interessiert mich an der Person, ich habe keine Ahnung was, und habe dann Nachrichten geschrieben. Und so habe ich versucht, die Menschen zu finden. Manchmal kommen natürlich auch Menschen auf mich zu. Ich habe von dem Podcast gehört. Genau, aber größtenteils war es gerade am Anfang so. Und das war auch wirklich harte, harte Arbeit, muss ich sagen. Weil ich habe viele Menschen angeschrieben, aber es kam kaum was zurück. Liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen daran bei Instagram, weil man nicht miteinander verbunden ist, dass die Nachrichten irgendwie nicht in den normalen Posteingang kommen. Und das war am Anfang tatsächlich echt schwer, Menschen zu finden. Das ist jetzt zum Beispiel auch durch den Aufruf und dank deiner Unterstützung habe ich erstmal eine längere Gästeliste, was mich sehr, sehr glücklich macht, weil der Podcast ist einfach sehr, sehr zeitintensiv mit den Vorgesprächen, mit den Gesprächen, mit der Vorbereitung der Veröffentlichung. Und das ist ja sozusagen mein Herzensprojekt. Also ich mache das sozusagen neben meiner Selbstständigkeit. Natürlich ist das auch ein Teil meiner Selbstständigkeit, aber genau. Und das war dann manchmal so ein bisschen frustrierend, wo ich manchmal so an dem Punkt war und dachte so, warum wollen die Leute ihre Geschichte nicht erzählen?
Ja, genau. Und da hast du, in solchen Momenten hast du dann wahrscheinlich auch mal die Antwort bekommen, nee, da gibt's doch gar nichts zu erzählen. Ne?
Absolut. Es ist nicht wichtig genug. Oder ich glaube auch ganz oft, ich getraue mich nicht, obwohl das ja, wie du beschrieben hast, ein viel größerer Schutzraum hier ist durch die Anonymität. Und trotzdem, oder auch das Gefühl von, das hört eh keiner. Das will keiner wissen. Und das finde ich auch manchmal erschreckend, dass die Menschen glauben, es sei nicht interessant genug. Und ich weiß nicht, hast du eine Idee, woran das liegen könnte?
Also ein erster Gedanke, den ich habe, ist, dass es daran liegen könnte, dass man vielleicht doch zu viel mitbekommt von vermeintlich interessanteren, berühmteren, aufregenderen Persönlichkeiten.
Ja.
Dass dann ja so der Eindruck entsteht, da gibt's Menschen, die haben mehr zu sagen als ich. So. Mhm. Und ich glaube, also was mir jetzt gerade noch so einfällt, ist, es kann auch daran liegen, dass der Impuls, den wir beide haben, wir möchten Menschen sprechen lassen, damit Geschichten erzählt werden, damit wiederum andere diese hören und lesen können und sich inspiriert oder motiviert oder getröstet fühlen, dass dieser Blick nicht automatisch da ist, wenn man gefragt wird, würdest du deine Geschichte erzählen? Mhm. Also so, das ist ja die Perspektive, die wir im Laufe der Zeit entwickelt haben, aber die man, wenn man jetzt nicht in dem Bereich arbeitet, vielleicht nicht unbedingt hat. So, und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich in den Aufrufen, die ich starte, genau das einmal vorweg formuliere, dass ich sage, ich finde, jede Geschichte bewegt etwas, das ist immer so mein Motto, was ich dem voranstelle, und das, was sie bewegen kann, das kann nur eine Horizonterweiterung oder eine Inspiration sein, kann Menschen irgendwie zu einer Veränderung bringen, und die dann diese Geschichten erzählen können, genau das auslösen. Und das hat einen hohen immateriellen Wert. Also am Ende meiner Fragebögen schreibe ich auch das, weil es gab so zu Beginn meiner Zeit dann auch immer mal so den einen oder anderen, der gefragt hat, ob es auch Geld dafür gäbe, wenn man jetzt hier mitmacht. So nach dem Motto, das ist doch eine Zeitschrift, die wird verkauft, die verdient doch auch Geld. Gibt es denn da Geld? Und da waren die Redaktionen immer sehr klar, dass sie gesagt haben, nein, weil es dann eigentlich das wirkt so gekauft, erzähl mal deine Geschichte, wie du die Krebserkrankung überwunden hast, da kriegst du auch 200 Euro dafür, das hat irgendwie so einen komischen Touch, und deswegen war die Antwort eigentlich immer nein, mit ganz viel Ausnahmen, und so gab es mal sowas wie sozusagen eine Aufwandsentschädigung, aber Im Laufe der Jahre habe ich dann bei diesen Fragebögen genau das unten reingeschrieben. So, es gibt keine kein Honorar, keine Aufwandsentschädigung, aber du hast einfach einen großen Gewinn, weil du Menschen weiterbringst mit deiner Geschichte. So. Und wie war jetzt deine Frage? Wie sind wir darauf gekommen? Ach so, warum Menschen denken könnten, die eigene Geschichte ist nicht wichtig genug. Genau, ich könnte mir vorstellen, dass sie den Gedanken, damit kann ich andere inspirieren oder trösten, so dass sie den nicht unbedingt im ersten Moment haben und dass es ganz gut tut, den auch immer mal wieder zu erwähnen, wenn man jetzt nach Menschen sucht.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Das werde ich auch nochmal für mich mitnehmen. Und andererseits hatte ich gerade noch einen anderen Gedanken. Ich habe das Gefühl, trotzdem Menschen erzählen auf der anderen Seite total gerne über sich und hören sich total gern reden, sprechen total viel. Und wenn ich das so beobachte, habe ich manchmal das Gefühl, so in unserer Gesellschaft, wir verlernen zuzuhören und andere sprechen zu lassen. Wie nimmst du das so wahr?
Also im ersten Moment denke ich daran, dass es gerade in letzter Zeit häufiger thematisiert wurde, unter anderem auch in Zeitschriften, dass man meistens zuhört, um zu reagieren, um zu antworten und nicht einfach nur zuhört, um zuzuhören. Und dass man das lernen kann. Es gibt ja richtige Kurse da drin irgendwie und aktives Zuhören. Ich habe auch mal ein Seminar gemacht, bei dem eigentlich nur so als kleine Randübung das ein Thema war, dass man eine halbe Stunde lang jemandem zuhört und auch die ganze Zeit weiß, dass man weder Nachfragen stellen darf noch stellen muss. Und das war eine schöne Übung, die auch für mich neu war, weil ich natürlich zuhöre, um weiter zu fragen. Also so aus meiner Perspektive ist es gar nicht so einfach nur zuzuhören. Da hat es jetzt tatsächlich geholfen, dass ich auch eine Ausbildung zum systemischen Coach mache und dort betont wurde, wie wichtig zuhören und nicht gleich die nächste Frage stellen und eben auch Pausen ertragen ist. Also das war für mich auch bisher eher nicht so einfach. Das bessert sich jetzt durch diese Ausbildung, dass ich Menschen auch Pausen machen lassen kann, ohne zu denken, ah, Frage war falsch gestellt, ich muss die jetzt gleich nochmal anders stellen.
Ja.
Aber genau, was hattest du gesagt, ob Menschen das Zuhören verlernen? Also ich sag mal so, ich glaube, jetzt verlernen im Vergleich zu anderen Jahrzehnten oder Jahrhunderten, das würde ich nicht behaupten. Ich würde eher denken, wir sind es alle nicht so gewohnt, dass so von, also wir sind alle gewohnt, immer auch zu reagieren auf etwas, was gesagt wird. Und es tut allen gut, da mal ein bisschen zu üben.
Ich dachte jetzt so über Social Media, alle wollen etwas sagen, alle wollen etwas, wollen gehört werden, alle haben irgendwie eine wichtige Botschaft, ich überspitze jetzt mal leicht.
Ja.
Aber alle haben auch verlernt, vielleicht anderen mal zuzuhören und mal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, also ich bin jetzt gerade nicht dran, ich... So, und das ist, glaube ich, das, wo ich manchmal so ein bisschen Bauchschmerzen habe, in welche Richtung entwickelt sich das?
Ja, klar, es gibt natürlich dieses Sendungsbewusstsein bei Social Media. Ich glaube aber, so wie ich das wahrnehme, ist es eher so, dass mehr Menschen bewusst ist, dass man zuhören auch lernen kann. Und dass man, so wie man bisher zugehört hat, dass das nicht alles an Zuhören ist. Also dieses Bewusstsein hatte ich vor, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal, vor 20 Jahren hatte ich das nicht. So, das hat sich zumindest in der Bubble, in der ich mich bewege, ist die Aufmerksamkeit da mehr drauf. Und es gibt ja auch so verschiedene Formate, in denen Menschen das auch üben können. Ich habe auch immer mal gedacht, ich würde gerne mal dieses Zwiegespräch üben, aber bisher haben wir es noch nicht geschafft. Das bedeutet ja zum Beispiel, man kann da die Minutenzahl auch variieren, aber dass man jemanden 15 Minuten lang sprechen lässt und auch wirklich versucht, sich die Zwischenfragen und die Kommentare ja aber komplett zu verkneifen und auch danach, ich glaube, in der Originalvariante dieser Methode darf man es auch danach nicht sagen, sondern man lässt das Gesagte so stehen. Und das ist ja sehr ungewohnt, weil wir ja unter Austausch verstehen, der eine sagt was, der andere reagiert, darauf reagiert der nächste wieder und. Und so geht das immer weiter. Genau, aber ja, also um zurück zu deiner Frage zu kommen mit dem Social-Media-Effekt, das stimmt schon, man ist mehr konfrontiert als früher mit Menschen, die sich irgendwie präsentieren. Mhm. Auf der anderen Seite ist auch das, kann auch das, finde ich, durchaus ein schöner Austausch sein und dazu führen, dass man merkt, ah, guck mal, der präsentiert gerade Gedanken, die ich nicht habe. Ne? Ja. Ich habe gerade neulich einen Artikel über Diskriminierung geschrieben und da ging es darum, wie kann man es eigentlich schaffen, selbst da auch ein bisschen achtsamer mit umzugehen. Und ein Tipp dieser Expertin war, und den fand ich total schön, vernetz dich auf Social Media mit Menschen, die für diverse Themen eintreten und die dieses Thema dann einfach immer wieder in deinen Feed bringen. Und das ist etwas, wo ich merke, so klar gab es negative Effekte von Social Media früher nicht, aber es gab auch die positiven nicht. Also man kann sich halt auch viel schneller vernetzen und auch wieder durch die Geschichten der anderen auf eigene neue Gedanken kommen und den Horizont erweitern. Und das, ja. Das ist etwas, was ich durchaus schätze. Ich meine, auch wir haben uns so kennengelernt.
Das stimmt.
Wir hätten nichts voneinander erfahren, wenn es, ich glaube, es war tatsächlich LinkedIn und nicht Instagram, wo ich deinen Aufruf gesehen habe, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Ja, das stimmt.
Auch wir hätten uns ja nicht getroffen. Du in Leipzig, ich hier in Hamburg.
Und ich hätte auch ganz viele Menschen nicht getroffen, die bei mir im Podcast waren. Also das muss man ja auch mal sagen, dass es auch darüber ja zustande gekommen ist. Und gleichzeitig ist es ja auch, die Informationen sind zugänglicher. Und ich schätze das natürlich auch auf der anderen Seite, dass Menschen dort ganz offen mit ihren Themen umgehen, zeigen, was sind, ich muss jetzt gerade an eine denken, deren Namen ich jetzt nicht erinnere, die war nicht im Podcast, aber die ich bei Social Media gesehen habe, die eine Persönlichkeitsstörung hat und die eben ihre Persönlichkeitsanteile durch die Dissoziation immer wieder auch mal vor die Kamera bringt. Und das finde ich schon wichtig und gut, dass wir einfach die Unterschiedlichkeiten der Menschen zeigen dürfen und dass wir vielleicht dadurch wegkommen von der Norm, was ist normal und was ist nicht normal, sondern hin eben zu diesem Diversen und dass das total schön ist und das eben begrüßen. Ich habe mich vorhin noch gefragt, gibt es eine Geschichte oder eine Situation, in der du dich entschieden hast, diese Geschichte nicht zu erzählen? Gab es das mal? Oder würde
dass
das
die ganze
für dich
Geschichte
in Zukunft
nicht erzählt wird, das hat, wenn dann, nicht mit meiner Entscheidung zu tun, sondern mit der Entscheidung, dass eine Redaktion dann eine Geschichte nicht annimmt.
Okay.
Also du meinst jetzt, wenn ich schon das Interview führe? Oder meinst du in der
Vor? Genau,
wenn
du eine Geschichte. Na, erst mal jetzt, wie es in der Vergangenheit war, wenn du sozusagen eine Geschichte gehört hast. Aber meine Frage, die daran noch anschließen würde, gibt es eine Geschichte, die du für dich prinzipiell ausschließen würdest, wo du sagst, die würde ich auf gar keinen Fall erzählen wollen und schreiben wollen?
Mhm. Also vielleicht noch mal kurz zu der ersten Frage in der Vergangenheit. Wie gesagt, dass ich entschieden habe, oh, das möchte ich jetzt doch nicht. Das ist eher nicht der Fall, wenn ich schon im Prozess bin. Aber natürlich gibt es Menschen, die sich mit ihrer Geschichte an mich wenden, die, von der ich einfach weiß, die kriege ich in den Redaktionen nicht untergebracht. Mhm. Und dann erteile ich eine Absage an jemanden, der sich an mich wendet. Und das hat sehr unterschiedliche Gründe. Manchmal ist es so, dass das Thema tatsächlich Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, weil wir gerade vorhin darüber gesprochen haben, jede Geschichte bewegt etwas, aber aus der Sicht einer Redaktion, die einen bestimmten Platz in ihrem Heft hat, sind dann doch nicht alle Geschichten gleich wichtig. Mhm. Und es kann dann durchaus mal sein, dass jemand sich bei mir meldet und ich merke, das wäre nichts, wo die Redaktion drauf anspringen würde. Mhm. Häufig geht's da aber nicht so sehr um wichtig, sondern um schon zu oft erzählt. Mhm. Also so, es gibt einfach Geschichten, die sehr oft schon erzählt wurden. Und wenn dann da kein neuer Dreh drin ist, dann würde eine Redaktion eventuell sagen, das wollen wir gerade nicht schon wieder machen. So, das kommt immer mal wieder. Also auch Themen, die schon oft erzählt wurden, haben immer wieder Platz. Aber man kann dann eventuell genau den Moment erwischen, in dem die Redaktion sagt, nee, jetzt gerade machen wir das nicht schon wieder. Und das andere, wo ich selbst ein bisschen ablehne, ist, wenn jemand, wie soll ich das beschreiben, wenn jemand mir schreibt, dass er schon 10 Aktenordner mit Beweisen dafür hat, dass da ärztliche Behandlungsfehler stattgefunden haben und über die Jahre wurde er von allen Ärzten falsch verstanden und es geht ihm jetzt immer schlimmer und keiner versteht ihn und so. Solche Fälle kriege ich sehr selten, aber ich kriege sie und da merke ich, mir fehlt die Kapazität zu überprüfen, was davon wahr ist und wenn ich diese Geschichte erzählen würde, würde ich damit eben vermeintlich Ärzte oder wen auch immer angreifen und dazu müsste ich Beweise haben und ich kann nicht 10 Aktenordner lesen, um mich da irgendeine Geschichte reinzusäumeln. Und das geht auch manchmal darum, wenn Menschen andere Menschen sehr anklagend beschreiben, also Person X hat das und das mit mir gemacht und darüber will ich jetzt mal sprechen und das war dann schon schlimm und 10 Jahre später auch noch schlimmer und jetzt ist es noch schlimmer und so. Das hat dann auch nur dann eine Chance, wenn die Person das anonym erzählt. Also sobald andere praktisch sehr massiv Vorwürfe oder sobald anderen Beteiligten massive Vorwürfe gemacht werden, die ich ja gar nicht überprüfen kann, retten wir uns als Redaktion in die Anonymität, weil wir dann sagen, jemand, der mit vollem Namen sagt, mein Mann hat früher das und das gemacht, dessen Mann ist auch erkennbar. Und wenn ich das nicht belegen kann, sondern nur glauben muss, dann ist das schwierig. Also so. Wenn aber diese Frau gar nicht bekannt ist, weil sie nur Susanne heißt und in Wirklichkeit heißt sie Anna Mustermann und in dem Text heißt sie aber Susanne und auch andere Feinheiten in der Geschichte werden so ein bisschen weggelassen, damit dieser Mann nicht erkennbar ist, dann würde ich es erzählen. Mhm. Und jetzt, wo ich so darüber spreche, fällt mir auch noch auf, dass das man könnte es als Grundproblem meiner Arbeit beschreiben, ich nehme es aber nicht als Problem wahr. Ich glaube grundsätzlich natürlich immer erstmal alles. Also alle Menschen, die sich bei mir an mich wenden, deren Geschichte kann ich nicht überprüfen. Und das kann ich zeitlich nicht leisten und das möchte ich auch nicht. Ich bin kein Investigativjournalist, der sagt, stimmt das denn überhaupt, dass Sie damals Ihren Job verloren haben? Sondern ich wäge so mit einem sehr intuitiven Gefühl ab, alles, was diese Person erzählt, kann das, also angenommen, die möchte mit Namen in die Geschichte rein, kann das erzählt werden, ohne dass jemand anders öffentlich angekreidet oder verletzt wird. Und wenn es das kann, dann kann diese Person auch mir das erzählen. Und ich habe immer dieses Grundvertrauen, dass jemand, der sich an mich wendet, sich keine Geschichte ausdenken würde. Allenfalls ist natürlich die Wahrnehmung eine, oder was heißt allenfalls? In jedem Fall ist natürlich die Wahrnehmung eine subjektive. Das versuchen wir dann auch zu vermitteln in den Texten, in dem eben genau nur gesagt wird, das ist ihre Perspektive so auf diese Geschichte. Ja, aber das wäre so etwas, wo ich, ne, also 10 Aktenordner zu Hause und jetzt muss diese Geschichte mal erzählt werden, das ist ein Justizskandal, da sage ich, nee, kann ich nicht. Ja. Und wenn öffentlich andere angekreidet werden sollen.
Ich fand den Satz gerade total schön, ich glaube erst einmal alles. Und ich kann den nur unterstreichen und ich glaube, das schafft auch diese Wertschätzung und Anerkennung der Menschen, die eben ihre Geschichte erzählen. Ich glaube dir und eben nicht die Geschichte, also wer bin ich denn, dass ich die Geschichte anderer Menschen in Frage stellen darf?
Ja.
Also das ist ja bei mir auch so, dass ich sage, ich würde mir nie anmaßen, in Frage zu stellen, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Und das ist ja aber auch was sehr Systemisches, sehr Konstruktivistisches, diese Haltung, das ist jetzt deren Wahrheit und Wirklichkeit. Und ich bin da jetzt gerade, darf zu Gast sein, aber ich fände das total krass, wenn ich von außen kommen würde und sagen würde, also bist du dir sicher, dass das so gewesen ist? Also, und deswegen finde ich diese Haltung total schön zu sagen, ich glaube dir.
Ja.
Du hast vorhin angesprochen, es gibt Geschichten, die wurden schon oft erzählt. Und ich würde gerne von dir wissen, was sind das für Geschichten, von denen entweder du oder die Redaktion, je nachdem, glaubt, die sind schon zu oft erzählt. Und was sind Geschichten, die vielleicht noch viel zu wenig erzählt werden?
Also so der Klassiker bei den Geschichten zu oft erzählt wäre, ich war im Marketing, habe viele Überstunden gemacht, ja, ein Jahr aus, irgendwie krass, nur für die Firma existiert, hatte einen Burnout und dann habe ich irgendwie mir eine Auszeit genommen, habe mich auf die Suche nach mir selbst gemacht und jetzt bin ich Coach. So, das ist eine Geschichte, die kam, als das Coaching-Thema aufkam, sehr häufig. Und ich, auch die glaube ich, und ich glaube auch, dass das wirklich sehr bewegend und sehr berührend und sehr befreiend ist, wenn man diesen Weg gegangen ist, aber die wurde zu oft erzählt, kann aber trotzdem erzählt werden im Rahmen einer Geschichte, wo es um berufliche Neuanfänge geht. Eine Redaktion, die von mir dann zu dem Thema berufliche Neuanfänge ein paar Vorschläge haben will, der würde ich aber maximal eine Person, die diesen klassischen Weg, also mittlerweile muss man ja schon sagen, klassischer Weg so ungefähr, gegangen
leider
ist, da würde ich eine vorschlagen und würde immer auch nach anderen schauen, die so ein bisschen mehr die Neugier wecken. Also ich habe jetzt gerade ein Interview mit einem Mann geführt, der war 20 Jahre oder sogar fast 30 Jahre Versicherungskaufmann, nee, 20, ja. Und der ist Hebamme geworden. Und das ist natürlich,
spannend.
Wow. Das sind natürlich Geschichten, die ein bisschen mehr Wow-Effekt haben als, ich hatte eine Krise und war irgendwie auch keinen Bock mehr auf festangestellt und jetzt bin ich selbstständig. Das ist okay und das ist eine schöne Geschichte und eine wichtige für die Person, aber das ist etwas, wo eine Zeitschrift nicht unbedingt sagen würde, was krass, das wollen wir jetzt erzählen. Und ja, genau, Versicherungskaufmann wird Hebamme ist natürlich was krass. Oder Lehrerin, die verbeamtet war, kündigt ihre Verbeamtung und macht einen Eisladen auf, ist auch wow, so. Und das sind Geschichten, die dann eher erzählt werden. Und dann hattest du noch eine andere Frage gestellt, welche mehr erzählt werden müssen.
Welche zu wenig, genau, ja, welche noch zu wenig erzählt werden.
Ja, das ist immer ganz interessant. Das ist so, aus der Perspektive von Menschen, die sich an mich wenden, werden viele nicht erzählt. Aus meiner Perspektive würde ich sagen, ja, also eigentlich finde ich, sind die Redaktionen, für die ich arbeite, mittlerweile sehr offen. Die versuchen durchaus auch von psychischen Erkrankungen bis hin zu Themen, die mehr so, ich sage jetzt mal, Nischencharakter haben, weil es da um Diversität geht und so weiter. Das versuchen die alles mit abzubilden. Und da könnte natürlich immer noch jemand sagen, dass das bis heute aber noch nicht genug abgebildet wird. Es gibt durchaus Menschen mit Behinderungen oder mit Angehörigen, die eine Behinderung haben, die auch sagen, es wird zu wenig darüber berichtet. Und wenn darüber berichtet wird, dann wird über die Behinderung berichtet, aber der behinderte Mensch wird nicht einfach als Mensch in die Geschichte mit aufgenommen.
Ja.
Da gibt's durchaus noch Verbesserungsbedarf und auch da, ja, also ich versuche zum Beispiel auch meine Bubble immer wieder zu erweitern, aber Wenn ich es schaffe, dass die Personen, die ich vorstelle, dass die auch eine gewisse Diversität darstellen, dann ist das schon auch ein Erfolg, der nicht immer selbstverständlich ist, weil sich durchaus auch vor allem Menschen bei mir melden, die jetzt, sag ich mal, eher zur Mehrheit gehören, wenn man es jetzt mal so sagen will.
Ja.
Und da versuche ich immer auch mal wieder, wie vorhin erwähnt, durch die Erweiterung von Social Media, dass ich bestimmte Menschen auch anspreche und frage, ob die auch an meinen Verteiler wollen, dass die dann zukünftig sich auch mal melden. Mhm. Und dass es dann eben auch, ja, beispielsweise habe ich eine Geschichte mal darüber geschrieben, wo Menschen erzählen, welchen Sinn sie in ihrem Leben sehen. Und da hat es dann geklappt, weil in meinem Verteiler auch einige Frauen sind mit Kindern, die eine Behinderung haben, dass sich eine gemeldet hat. Und dann war natürlich die Behinderung der Tochter ein Thema, aber grundsätzlich war das Thema, welchen Sinn sie in ihrem Leben findet. Hm. Und das ist so, im Idealfall schafft man das.
Ja.
Und das wird aber vielleicht noch nicht genug geschafft, dass Menschen, die eher einer Minderheit angehören, dass die auch immer automatisch mit reinkommen, ohne dass ihre Minderheitsthematik thematisiert wird.
Ja.
So.
Total. Was glaubst du, welche Herausforderungen haben die Zeitschriften bei der Auswahl der Themen? Dass Themen ausgewählt werden und vielleicht andere Themen weniger ausgewählt werden?
Also, wenn man es jetzt mal auf die Online-Veröffentlichung bezieht, dann kann man es ganz klar benennen, das Thema muss geklickt werden. Mhm. Und das ist bei einer Zeitschrift dann eher so, da muss der Titel gekauft werden und dann wird mit Glück alles andere, was auch in dem Heft ist, eben auch gelesen. Aber da ist es halt die Aufmerksamkeit und die Herausforderung, die eine Redaktion hat, ist, kriegen wir im richtigen Moment ein Thema auf den Titel, was die Leute anzieht, dieses Heft zu kaufen. Und die anderen Geschichten, die dann nicht Titelthema sind, die auch im Heft sind, die haben dann natürlich eine Chance, einfach mit reinzukommen, weil sie mitgekauft werden. Und bei einem Online-Artikel, also es ist mir gerade neulich wieder passiert, dass ich das Thema Suizidprävention an Schulen vorgeschlagen habe. Und die etwas bedrübelte Aussage war einer Redaktion, das tut mir leid, aber das Thema wird nicht geklickt.
Krass.
So, und sie meinte, super, super spannendes Thema, hatten wir vor ein paar Jahren auch mal so ähnlich, aber das können wir jetzt nicht wieder bringen, weil wir müssen halt darauf achten, dass es auch geklickt wird.
Aber so, das ist ja fast erschreckend, dass so wichtige Themen, die, also ich finde das total wichtig, dass die keinen Platz finden.
Ja, keinen würde ich nicht sagen, aber sie finden, sie haben es ein bisschen schwerer, sagen wir mal so. Und was ich gerade halt beschrieben habe, es ist dann, also in einem Magazin, was mit einem ganz anderen Titelthema verkauft, könnte ein Interview zum Thema Suizidprävention an Schulen sozusagen mit reinrutschen, weil es mitverkauft wird. Aber ich habe es in dem Fall alleine als Online-Artikel vorgeschlagen und das hat dann eben, ja, und auch da, also ich glaube, das ist immer so ein bisschen abhängig davon, wie viel Druck in den Redaktionen gerade ist. Es gibt durchaus auch Phasen, in denen es vielleicht gerade ein bisschen entspannter ist und dann wird auch mal was mitgenommen, was eher ein Randthema betrifft. Und ich finde, wenn ich so zurückgucke, was ich so für Themen in den letzten Jahren gemacht habe, dann sind da wirklich viele wichtige Themen, die auch nicht die mega Reißthemen sind, sondern also ne, die nicht
Hast
sozusagen mega viele Klicks mitreißen.
Ja, hast du da Beispiele, die dir gerade so einfallen?
Ein Interview zum Beispiel von einer Mutter über die Magersucht ihrer Tochter und die Mutter hat dann irgendwann auch einen Verein mitgegründet, in dem es darum geht, wie man Eltern von magersüchtigen Kindern gut begleiten kann. Das ist jetzt auch, würde ich mal sagen, gehört auch eher in die Kategorie Suizidprävention an Schulen und das wurde auch gemacht. Oder jetzt in diesem Jahr habe ich auch ein Interview mit einer geführt, die macht so Workshops für Erstwähler und Wählerinnen, die dann die am Wahltag in den Wahllokalen mithelfen können. Und selbst dazu, und das ist ja wirklich auch ein Randthema, gab es dann einen Beitrag. Und bei den persönlichen Geschichten gibt's ganz oft ja so Kleinigkeiten, ne? Eine Mutter von drei hochbegabten Kindern kam jetzt gerade zu Wort oder jetzt haben wir irgendwie das Thema, wo ich noch jemanden suche, Job trotz Depression. Und also da würde ich schon sagen, also ich würde zumindest den Medien nicht vorwerfen, dass sie es nicht machen. Und wenn ich dann aber mal so eine Absage bekomme, dann kann ich es verstehen. Das war dann der falsche Moment. Ja. Im Großen und Ganzen bemühen sich auch Redaktionen, die Vielfalt abzubilden. Und zur Vielfalt gehören eben auch mal Randthemen. Aber ich glaube, dass diese Antwort in dem Moment kam, in dem wahrscheinlich bei der Redaktion gerade wieder ein bisschen mehr Druck war. Wir müssen hier, ne, wir brauchen Klicks, weil sonst kriegen wir keine Werbung. Und ohne Werbung können wir die Journalisten, die die Texte schreiben, nicht bezahlen. Also so, das, also sagen wir mal so, der Druck hat auf jeden Fall massiv zugenommen, weil immer weniger Menschen Zeitschriften kaufen oder bereit sind, für Online-Content zu bezahlen. Ja. Die Leute sind es gewohnt und gerade die jungen Menschen sind es gewohnt, kostenlosen Content über Social Media und über irgendwelche Blogs zu konsumieren. Und so wachsen nicht genügend Leser nach. Und dann, wie man das daran merkt, es gibt Zeitschriften, die nicht mehr existieren oder sie werden immer dünner. Aber es gibt sie noch, also insofern, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass mein Job noch eine Weile existiert.
Ja, wie geht's dir trotzdem mit dieser Entwicklung?
Also ein Grund, warum ich mich entschieden habe, neben meiner Tätigkeit als Journalistin auch nochmal zu gucken, was mich sonst noch interessiert und warum ich dann mich entschieden habe, die Ausbildung zum systemischen Coach zu machen, ist schon auch die Perspektive, dass das nicht ewig so weitergeht, dass ich nicht ewig schöne Zeitschriften mit Artikeln bestücke. In der Tendenz ist bei mir auch online mehr geworden. Ja. Aber genau, also ich, für mich ist das auch so eine Weiterentwicklung, auch wieder dieses Thema, der Fokus liegt auf der Geschichte, ne? Durch die Arbeit, so wie du als systemische Therapeutin oder bei mir dann als Coach, können wir Menschen helfen, ihre Geschichte zu verstehen und weiterzuentwickeln. Und das ist für mich so, dass ich denke, wenn dann irgendwann die Redaktionen sagen, du, wir brauchen dich da jetzt nicht mehr, weil wir haben jetzt irgendwie eine KI, die schreibt auch tolle Texte oder so, dann werde ich immer noch hoffentlich als Mensch gebraucht, der anderen in einer Lebenskrise gerade zur Seite steht. Und das, absolut, genau, war durchaus auch ein Gedanke, der mich dazu bewogen hat, da ein bisschen meine Bewegung hinzurichten.
Na, der rote Faden wird bleiben.
Ja,
Geschichten, genau. Geschichten der anderen sprechen, zuhören. Also sprechen lassen und zuhören. Ja. Mich würde mal interessieren, wie lange brauchst du für einen Artikel? Weil du hast ja schon so ein bisschen diesen Prozess beschrieben von, das geht in den Mailverteiler, dann schreiben dir Menschen zurück, dann schickst du die Fragen vorab. Also du darfst mich korrigieren, wenn ich mir das falsch gemerkt habe. Du schickst Fragen vorab, dann bekommst du das zurück, dann gibt es ein Interview und dann schreibst du den Artikel. So? Habe ich was vergessen zwischendrin?
Also nee, und dann kommt eventuell die Korrekturschleife mit der betroffenen Person, stimmt, die irgendwie nicht so zufrieden ist, oder es kommt noch eine Korrekturschleife mit der Redaktion. Ach, das ist ganz unterschiedlich. Also wenn zum Beispiel diese beiden Korrekturschleifen ausfallen, weil sowohl die Person, über die ich schreibe, sagt alles super und die Redaktion auch sagt alles super, dann spart das natürlich schon mal Zeit. Also allein der Prozess kann auch noch mal ein paar Stunden dauern. Eine Geschichte, in der ich klassischerweise einen Haupttext schreibe und das Thema aus verschiedenen Perspektiven beleuchte und dann vielleicht noch 4 oder 5 Personen mit ihren eigenen Geschichten, die dazu passen, interviewe, das kann schon mal alles zusammen 40, 50 Stunden dann werden. So. Ja. Eine Einzelgeschichte hängt immer davon ab, ob ich eine aufwendige Fallsuche hatte oder ob sich durch Zufall jemand bei mir gemeldet hat oder ich einfach aus den bisherigen Kontakten noch weiß, die Person hat die und die Geschichte zu erzählen. Und es kann auch mal sein, dass ich dann einfach eine Mail schreibe an eine Redaktion und sage, findet ihr das Thema gut? Die Person könnte die und die Geschichte erzählen. Und die sagt sofort ja. Und dann läuft das Interview auch unproblematisch und die Abstimmung läuft easy. Und dann kann es auch sein, dass ich sowas in, ja, alles zusammen, ich sag mal, im Durchschnitt sind es dann vielleicht auch noch so 10 Stunden. Manchmal kann das noch ein bisschen weniger sein, aber so ungefähr. Also ich habe versucht, mich in letzter Zeit ein bisschen, schneller zu werden. Weil ich früher vor allem doch teilweise, glaube ich, auch ein bisschen zu viel Zeit in den Text gesteckt habe und in immer neue Textvarianten. Und jetzt bin ich ein bisschen entschlossener, was ich weglasse und kann schneller zu der Entscheidung kommen. Weil das ist auch ganz interessant. Also wir sprechen jetzt ja auch schon seit einer ganzen Weile. Und wenn ich solche Gespräche transkribiere, dann kommen bei einem einstündigen Gespräch, ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr genau im Kopf, aber ich würde jetzt mal sagen, das sind dann, neulich hatte ich das, glaube ich, gerade, das waren dann mehr als 50.000 Zeichen und der Text darf nur 5.000 haben. Das heißt, oh, 45.000 Zeichen, die gesagt wurden, Wahnsinn. Müssen weg. Ja. Und wenn man da zu lange überlegt, dann braucht man sehr lange. So, man muss dann schon in der Lage sein, das auch nochmal danach dann schnell durchzuscannen, zu markieren, was ist wichtig, was kann weg, was ist besonders wichtig und was kommt jetzt in welcher Reihenfolge in den Text.
Und das ist ja irgendwie spannend, weil ich sehe da so ein bisschen ja schon eine Gemeinsamkeit im Sinne von, wir haben ja ein Stück weit so eine Färbung, was erscheint uns wichtig und was erscheint uns weniger wichtig oder wo habe ich einen eigenen Impuls, so nachzufragen. Weißt du, wie ich das meine? Also wir haben ja sozusagen, wenn ich so eine Frage stelle, dann habe ich ja schon eine Richtung sozusagen, aber das ist ja meine Richtung. Und dann weiß man manchmal gar nicht, passt das jetzt für den Gegenüber? Du hast immer noch mal so einen Abgleich. Ich frage dann, also ich sage dann auch im Vorgespräch, Fragen sind immer als Impuls zu sehen. Ich kann auch völlig daneben liegen. Also wenn die Frage für dich nicht passt, dann lass sie bitte durchrauschen. Aber man gibt dem ja doch irgendwie, auch wenn man jetzt, wenn ich jetzt so überlege, man kürzt diesen Text, dann ist es ja so ein bisschen meine individuelle Wahrnehmung, was davon ist wichtig. Also ich habe, das ist ja, kommt ja mein eigener Stil so ein bisschen durch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also da sind wir wieder bei dem Thema, ne? Jede Wahrnehmung ist subjektiv und es gibt nicht die eine Wahrheit. Und natürlich gibt es, wenn ich die Geschichte mir anhöre von jemandem und der erzählt sie mir, dann habe ich natürlich den Versuch, sie gut zu verstehen. Aber in der Zusammenfassung muss ich Schwerpunkte setzen, die ich setze. Und das ist meine subjektive Wahrnehmung. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Spannend. Ja.
Und wir haben jetzt darüber gesprochen, warum wir die Geschichten der anderen erzählen. Und ich würde gerne nochmal darauf kommen, darüber zu sprechen und vielleicht auch anderen Menschen ein Stück weit Mut zu machen. Warum sollten die Menschen ihre Geschichte erzählen? Was ist deine Perspektive darauf?
Also ich würde vielleicht eine Innenwirkung und eine Außenwirkung trennen. Die Innenwirkung, wenn man die eigene Geschichte in Worte fasst, entweder gesprochen oder aufgeschrieben, ist eine große Klarheit. Also man beschäftigt sich mit der eigenen Geschichte, man versteht Zusammenhänge, die man vielleicht vorher nicht verstanden hat oder erkennt neue Punkte, die da so auftauchen, die einem nicht so bewusst waren. Also es ist, finde ich, ein sehr, sehr schöner Prozess der Selbstreflexion, so sich mit der eigenen Geschichte zu befassen, weil man sie aufschreiben oder erzählen möchte. Das ist auch etwas, was ich immer wieder gespiegelt bekomme, wenn ich diese Fragebögen verschicke und Menschen füllen sie aus, zum Beispiel auch, um sich für ein Thema zu bewerben und werden dann nicht genommen, weil zu viele Bewerbungen da waren. Dann schreiben mir ganz viele, das macht nichts, das war trotzdem klärend, mich mal mit diesen Fragen zu beschäftigen. Ach, schön. Und das ist ja so ein ähnlicher Effekt, wie auch, wenn man jetzt zum Beispiel Journaling, also / Tagebuch, regelmäßig praktiziert oder auch nicht regelmäßig, aber wenn man es praktiziert, man setzt sich halt hin und man muss in irgendeiner Form sich über sich selbst Gedanken machen und die in Worte fassen. Und das kann nur klärend sein, ja, weil man sich selbst diesem Papier gegenüber oder dem Mikrofon gegenüber ein bisschen erklärt. Und die Außenwirkung ist die, die wir besprochen haben, warum auch wir das machen. Wenn du es schaffst oder wenn jemand es schafft, die eigene Geschichte zu erzählen und irgendwie in einem Blogartikel immer mal wieder, in mehreren Blogartikeln oder über einen Podcast oder über ein Buch zur Veröffentlichung, dann führt das dazu, dass andere Menschen das sich anhören oder durchlesen können und dann merken, oh wow, das tröstet mich gerade zu hören, dass es der Person auch so geht, oder das finde ich ja krass, die denkt ja ganz anders als ich, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Mhm. Also ne, das, was wir vorhin besprochen haben, es kann inspirieren, motivieren, trösten, mhm, ermutigen, das ja ist auch ein wichtiger Aspekt.
Ja.
Und das wäre schon, also ich bekomme auch manchmal Anfragen, ob ich Menschen dabei begleite, ein Buch zu schreiben. Das mache ich nicht, weil ich keine Ahnung davon habe, wie man Bücher schreibt. Das können andere besser. Aber wozu ich immer ermutige, ist, dass ich sage, wenn du das Bedürfnis hast, ein Buch zu schreiben und das wirkt aber für dich zu groß, dann fang doch erstmal klein an. Und selbst wenn du noch keinen Blog hast, dann denk doch, du hättest einen und schreib einfach mal so kleine Blogbeiträge über das, was du auch in einem Buch schreiben möchtest. Und dann kannst du dich so langsam rantasten. Dann hast du mal, weiß ich nicht, wenn du das regelmäßig machst, also durchaus entstehen ja durch Blogs auch Bücher, weil die Leute sagen, Mensch, da habe ich jetzt so viel geschrieben im Laufe der Jahre, ja, das kann ich jetzt eigentlich auch mal zu einem Buch zusammenfassen. Mhm. Und das kann, finde ich, sehr hilfreich sein. Oder mhm, es gibt auch, wenn man jetzt nach, ja, keine Ahnung, Journaling, Fragen, Buch oder so googelt, denke ich mal, dann wird man darauf kommen. Dann gibt es durchaus viele Bücher, die einfach nur Fragen beinhalten, die man sich mal stellen könnte. Mhm. Ja, oder man googelt auch nach Fragen, die man sich stellen soll, Buch oder so. Und auch da kommt man dann wahrscheinlich auf gute Inspirationen.
Mhm.
Ja.
Ja,
so würde ich das mhm beantworten.
Mhm. Ich glaube, das ist auch so ein Stück weit die eigene Anerkennung und Wertschätzung der eigenen Geschichte. Ich nehme mich mhm selber wichtig und selber auch ernst und bewerte das nicht, ob meine Geschichte jetzt wichtig ist oder unwichtig, weil ich glaube, jede Geschichte ist wichtig. Und ich glaube, wenn man diesen Schritt schafft, sie zu erzählen, dann glaube ich, ist das eine eigene Wertschätzung, sich selbst gegenüber.
Ja, genau, das ist auch noch ein schöner Aspekt, finde ich, die eigene Wertschätzung. Und selbst wenn man jetzt noch gefangen ist in dem Gedanken, das interessiert doch niemanden, dann kann man es eben für sich machen.
Ja, ja,
und absolut, mit dem Wissen, dass es zu einer Klarheit führt. Allerdings, ja, also es braucht natürlich dann auch die Zeit und die Entscheidung, ich setze mich da jetzt auch hin und mache das auch. Ne? Also
ja,
ich merke, dass es unter anderem ein Grund, warum die Leute dann bei diesen Fragebögen, die haben sich hingesetzt, weil sie eigentlich gerne dann in die Zeitschrift kommen wollen mit ihrer Geschichte. Das hat nicht geklappt, aber sie haben sich trotzdem hingesetzt. Und hätte man ihnen die Fragen einfach nur so gestellt, würde es ihnen wahrscheinlich genauso gehen wie mir. Der Alltag ist prallvoll, man hat eigentlich keine Zeit, sich jetzt irgendwie einen Abend lang hinzusetzen und gemütlich über sich selbst nachzudenken und das aufzuschreiben. Also man muss sie, was heißt, man hat keine Zeit, man nimmt sie sich oft nicht, sagen wir es mal so.
Mhm. Für welche Frage würdest du dir im Moment gern Zeit nehmen?
Das ist eine gute Frage.
Ja, die ist mir gerade eingefallen.
Ja, die stelle ich dir auch gleich.
Ja, oh nein.
Für welche Frage würde ich mir gerne Zeit nehmen? Also für eine Frage, für die ich mir immer mal wieder gerne Zeit nehme, aber auch nur, wenn ich gerade einen Schreibworkshop zu dieser Frage anbiete. Also sprich, wenn es auch wieder so einen festen Termin gibt und ich dann einfach da bin und die Zeit dafür geblockt habe. Das ist so, was ist mir wirklich wichtig,
mhm,
weil sich das im Laufe der Zeit ja auch immer wieder verändert und weil ich schon auch glaube und auch sehe in dem, was mir Menschen erzählen, dass das schnell im Alltag nach hinten rutschen kann, dass das so, man vergisst dann so ein bisschen das, was man eigentlich machen möchte, weil man so voll ist mit To-Dos und gar keine Zeit mehr hat.
Ja.
Und man vergisst vielleicht auch zu sehen, dass das, was man macht, einem wichtig ist. Also das ist eigentlich eine Frage, die ich ganz schön finde und für die mir aber auch nicht immer die Zeit, also für die ich mir nicht immer die Zeit nehme, außer ich habe gerade einen Workshop dazu. Und du?
Ja. Hm. Ich glaube, mich beschäftigt die Frage, was für eine Frage kann es neben der Frage geben, was ist der Sinn des Lebens? Ich habe das Gefühl, diese Frage, was ist der Sinn des Lebens, beschäftigt mich total. Und ich bin aber eine Suchende und habe immer noch nicht die Antwort, wo ich sage, ah ja, und wahrscheinlich ist das auch der Sinn dieser Frage, ich weiß es nicht. Oder ich habe auf jeden Fall das Gefühl, ich stelle mir gerade diese falsche Frage. Also, und ich frage mich, was ist gerade eine andere Frage, die ich mir stattdessen stellen kann? Genau, und da bin ich...
Stellst du dir denn?
Und ich glaube, aber das ist ja so paradox, weil das ist auch wieder so ein, geht ja auch wieder in Richtung Suche.
Stellst du dir denn die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Oder verbindest du mit dieser Frage denn eine Antwort, die sich nur auf dein Leben bezieht? Was ist der Sinn meines Lebens? Oder ziehst du die eher,
Also es ist so diese Sinnfrage, was ist der Sinn in meinem Leben? Und vielleicht hab ich mich so in dieser Suche, sag mal, verstrickt oder verirrt, dass ich nicht sehe, es ist ja eigentlich alles da. Weil diesen Punkt habe ich auch schon, es ist alles da. Ich brauche gerade eigentlich nicht mehr, das gefunden zu haben. Und das irritiert mich vielleicht. Okay, ich habe das jetzt gefunden. Vielleicht eher, wie kann ich mir das bewahren und das auch sehen, dass diese Frage vielleicht schon beantwortet ist. So, aber ich glaube, ich habe gerade, bin damit auch beschäftigt, weil ich lese ganz viel von Yalom. Das ist ein ganz, ganz bekannter Psychoanalytiker aus Amerika. Der hat den Panama-Hut geschrieben und er hat gesagt, in allem, worum es in unserem Leben auch geht, schwingt immer unsere Sterblichkeit mit. Und das ist ja bei dieser Frage genauso. Und ich glaube, ich bin zu oft in diesem Zukunftsdenken und ich bin vielleicht zu oft an meinem Sterbebett und denke mir, was will ich, worauf will ich zurückblicken und vergesse dabei das Hier und Jetzt. So.
Ja, mir kam gerade auch eine Frage in den Sinn, mit der man sich einer Antwort annähern kann, die blickt aber auch von hinten auf das Leben. Das ist die Frage, die, ich weiß gar nicht, von wem ich die mitbekommen habe. Ich habe es mir irgendwo notiert. Was soll am Ende deines Lebens auf deinem Grabstein stehen? Und das ist ja so ähnlich wie, auf was will ich zurückblicken, wenn ich im Sterbebett liege? Und eigentlich ist das ja die Frage, die dich dann trotzdem hier in die Gegenwart führt. Also jetzt sagst du, dass du bist durch die Frage zu sehr in der Zukunft, aber sie führt dich ja eventuell dazu, dass du sagst, ich möchte Menschen dabei begleiten, ihren Weg zu gehen und ihre Themen irgendwie zu bearbeiten und deswegen bin ich Therapeutin geworden und deswegen arbeite ich jetzt im Hier und Jetzt als Therapeutin.
Ja, und ich glaube, dieses nicht noch mehr zu wollen, weil da manchmal, glaube ich, so dieses Gefühl, ich müsste noch mehr, ist es das jetzt? Und dann... Nee, es ist gerade eigentlich alles gut, aber vielleicht ist das auch was Gesellschaftliches, irgendwie dieses höher, schneller, weiter, noch mehr zu wollen oder erfolgreicher zu sein oder was auch immer. Und vielleicht kommt das auch noch so ein bisschen von meiner Reise in Costa Rica, dass ich wiedergekommen bin und gedacht habe, ich will nicht mehr, ich will weniger. Das, was gerade da ist, das reicht eigentlich vollkommen aus und alles, was jetzt noch dazukommen mag, das ist so ein bisschen der Bonus, aber eigentlich ist gerade mehr brauche ich mir eigentlich nicht wünschen. Es ist alles da. Also auch so eine Dankbarkeit, was du vorhin auch angesprochen hast, demgegenüber, dass ich meine Leidenschaft in meinem Leben gefunden habe. Das, was ich leidenschaftlich gerne tue, was ich liebe in meinem Leben, also wie eine Therapeutin zu sein, Menschen in Interviews, also in den Podcast einzuladen, dass auch keine Selbstverständlichkeit ist, das zu finden, das herauszufinden und danach leben zu können. Also wahrscheinlich eher geht es zurück dahin in diese Dankbarkeit und diese Zufriedenheit. Das ist gerade alles gut.
Ja, wie kann ich wertschätzen, was ich habe? So. Ne?
Genau, ja. Oder wie kann ich aufhören, auf der Suche zu sein? Oder was führt dazu, dass ich immer wieder auf die Suche gehen will? Ja, genau.
Ich glaube, das ist durchaus sehr, sehr menschlich, dieses auf der Suche sein. Und das hat ja auch den Vorteil, dass du dich nicht verschließt. Also, dass das, was du jetzt tust, ist das, was du jetzt tun willst. Aber wer weiß, vielleicht ist es das in 10 Jahren auch nicht mehr. Und ja, solange du sagst, ich bin auch bereit für neue Erkenntnisse, weil ich auf der Suche bin.
Ja.
Was natürlich, ne, wenn man jetzt auf der Suche ist und sich dabei getrieben und auch irgendwie unzufrieden im Hier und Jetzt fühlt, dann ist dieses auf der Suche sein natürlich nicht so schön, wie wenn man einfach nur darunter versteht, offen zu sein.
Ja. Ja, das ist eine schöne Perspektive drauf. Claudia, genau. Das war kurz so ein innerer Suchlauf in meinem Gehirn, aber Claudia, ich fand, unser Gespräch war eine ganz, ganz wundervolle Reise. Also wir haben uns ja auch nicht hier darauf vorbereitet, sondern haben gesagt, wir vertrauen darin, dass wir einfach ins Plaudern und ins Reden kommen. Und ich glaube und hoffe, was rüberkommt, ist, dass wir das tun, nämlich die Geschichten der anderen erzählen, dass wir das mit Leidenschaft und Herz tun und dass wir hoffen, dass wir das noch sehr, sehr lange tun werden. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, Claudia, dass du heute meine Gesprächspartnerin warst, dass wir uns ausgetauscht haben und über dieses ganz, ich habe jetzt ein ganz warmes Gefühl, zu diesem Gespräch. Also ich, vielen Dank dafür.
Ja, ich danke dir auch für die Gelegenheit und ich möchte so, ist mir gerade so spontan gekommen, denen, die zuhören, auch gerne so noch die kleine Message mitgeben, dass eben die Geschichte, die sie so in sich tragen, dass die auch gerne gehört und gelesen werden darf, wenn sie das Bedürfnis haben. Also es muss ja auch nicht jeder das Bedürfnis haben, aber es kann durchaus schöne Effekte für die Menschen innerlich und äußerlich haben. Und genau, das würde ich noch so vielleicht von meiner Seite aus als Schlusswort. Ich fand es auch sehr schön. Ich war aufgeregt vorher, weil das so mein, ja, ich glaube, es ist eigentlich mein erstes Podcast-Gespräch. Und ich würde auch sagen, es war schön, mit dir zusammen darüber zu sprechen, wie wichtig die Geschichten der Menschen sind. Und ich hoffe, dass die, die uns zuhören, dass die da auch einiges von mitnehmen können.
Also zum Jubiläum gab es auch noch eine Premiere dazu. Wie schön. Und ich möchte die Tradition aufrechterhalten, den Podcast mit der Frage auch zu schließen, mit der wir begonnen haben, Claudia. Nämlich mit der Frage, wer bist du und vielleicht, wer bist du jetzt am Ende, wenn du all die Labels und Schubladen weglässt?
Genau. Wer bin ich? Also, ich würde es jetzt mal so zusammenfassen, spontan. Ich bin ein neugieriger Mensch, der gerne in den Austausch geht. Das ist auch einer der Gründe, warum ich dieses Gespräch oder dieses Gesprächsangebot angenommen habe. Und vor dem Gespräch war ich ein neugieriger Mensch, der auch nervös ist. Und jetzt bin ich immer noch neugierig, aber entspannt.